Wenn es um Kontrolle geht, egal in welchem flauschigen Kleid sie sich zeigt, machen wir der Angst in der Tiefe immer wieder deutlich, ich will dich nicht haben. Wir wiederholen dann immer wieder ein Nein zum Jetzt. Deswegen kann über einen Weg, der auf Kontrolle basiert, Psychologie und Spiritualität nicht zusammenkommen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Psychologie trifft Spiritualität. Ein Podcast für eine neue Begegnung mit dir selbst. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Maria Sanchez und in dieser Folge möchte ich gern darüber sprechen, warum Psychologie und Spiritualität auf einer tieferen Ebene untrennbar miteinander verbunden sind und warum es für unseren Heilungsweg essentiell ist, die ineinandergreifende Dynamik darin zu verstehen. Ich wünsche dir inspirierende und nährende Momente beim Hören. Vielleicht ergeht es dir wie sehr vielen Menschen, dass dein Interesse an Psychologie und/oder Spiritualität daher rührt, dass du dich von etwas, das du in der Gegenwart erfährst, gestört oder vielleicht sogar gepeinigt fühlst. Das kann ein psychisches oder psychosomatisches Symptom sein, wie eine chronische Erschöpfung, wiederkehrende Ängste, Depressionen, kraftraubende Beziehungsprobleme, Zwänge, ein Essproblem oder andere Suchtstrukturen oder auch Migräne bzw. andere körperliche Schmerzen, Schlafprobleme und so weiter. Die Liste kann bei uns Menschen ja lang sein. Oder es ist ein grundsätzliches Empfinden, dass uns etwas im Leben fehlt. Ich nenne diesen Zustand, in dem wir spüren, dass uns etwas Elementares fehlt, einen seelischen Nährstoffmangel. Wir fühlen uns dann getrennt, unverbunden und spüren, etwas Entscheidendes in meinem Leben ist nicht da. Auch das kann ein wiederkehrendes, leidbringendes Symptom sein. Das heißt, es zählen für mich nicht nur die bekannten, eben schon erwähnten psychischen und psychosomatischen Symptome dazu, eben wie Depressionen, Zwänge, Verdauungsprobleme und so weiter, sondern auch Symptome wie beispielsweise ein wiederkehrendes Einsamkeitsempfinden, das Empfinden einer grundsätzlichen Unverbundenheit, aber auch ein innerer Widerstand kann dazugehören. Zum Beispiel der Widerstand, sich selbst innerlich zuzuwenden. Manche Menschen haben ein so starkes Nein in sich, wenn es um eine Hinwendung zu sich selbst geht und leiden darunter, weil sie sich, wie sie bisher verständlicherweise noch glauben, von sich selbst blockiert oder sogar sabotiert fühlen. Auch Prokrastination kann dazu gehören, also der wiederkehrende Zustand, Dinge immer wieder aufzuschieben und sich dadurch in mitunter sehr schwierige Situationen zu bringen. Ich möchte gern noch einmal wiederholen, weil dies für unser weiteres Vorgehen so wichtig ist. Ich bezeichne alles, was wiederkehrend an unsere Bewusstseinstür klopft und was wir als schmerzhaft, als leidvoll erleben, als wiederkehrendes, leidvolles Symptom oder manchmal nenne ich es auch ein chronisches Symptom. Wenn du also ein wiederkehrendes, leidbringendes Symptom hast, dann kann es sehr sinnvoll sein, sich einmal folgende Frage zu stellen. Wonach suchst du eigentlich? Geht es dir um Linderung und Beruhigung deines Symptoms oder geht es dir um Heilung? Nimm dir gern, wenn du möchtest, einen Moment lang Zeit, das auf dich wirken zu lassen, denn Beruhigung oder Linderung hat vom Ansatz her eine völlig andere Annäherung an dein Symptom als Heilung. Es sind, wie ich in den weiteren Podcast-Folgen aufzeigen werde, sehr unterschiedliche Wege. An der Quelle von Beruhigung und Linderung geht es immer um eine Kontrolle. Manchmal ist sie ganz offensichtlich und sehr viel häufiger ist sie unbewusst versteckt. Das Problem mit der Kontrolle ist, dass der Antrieb für Kontrolle in der Regel Angst ist. Das heißt, du benötigst immer wieder und immer weiter Kontrollmechanismen, um dieser tieferen Angst nicht zu begegnen. Und vielleicht schon mal als kleiner Einschub, denn auch damit werden wir uns noch mehr beschäftigen. Begegnung ist etwas vollkommen anderes als in Kontakt sein. Jemand kann beispielsweise in Kontakt mit seiner Angst oder auch mit seiner Depression sein, aber ihr nicht begegnen können. Ich bitte um Verständnis, dass ich manches erst einmal hier in den Raum stelle, was vielleicht zunächst ungewohnt oder vielleicht sogar irritierend klingen könnte, aber das wird sich im Verlauf der weiteren Podcast-Folgen ganz sicher erschließen. Ich werde nur dort ins Detail gehen, auch beispielsweise bei Definitionen von manchen Begriffen, wo es für das größere Verständnis, für den größeren Bogen der jeweiligen Podcast-Folge von Bedeutung ist. An anderen Stellen tue ich dies absichtlich nicht, um nicht mit zu vielen Details den Grundstrom der jeweiligen Podcast-Folge zu unterbrechen. Denn dieser Podcast möchte ja einen Einblick geben in das, was ich eine neue Denk- und Fühlweise nenne. Und mein Wunsch ist natürlich, dass du dadurch hilfreiche Impulse für deinen Weg erhalten kannst. Wenn es darum geht, noch um einiges tiefer in diese Denk- und Fühlweise und damit in das einzutauchen, was ich eine emotionale Selbstbegleitung nenne, dann stößt ein Podcast natürlicherweise an seine Grenzen. Da bräuchte es ein noch tieferes und vor allem auch ein begleitetes, durch Praxis angeleitetes, erfühlbares Einsteigen in diesen Weg, um dann eben die emotionale Selbstbegleitung zu erlernen. Das geht über das Medium Podcast natürlich nicht, aber das, was ich mit meinem Podcast gern anbieten möchte, ist, eine Tür zu öffnen, um dir neue innere Impulse für deinen Heilungsweg zu geben und somit einen anderen Blick auf uns als Menschen zu ermöglichen. Für mich geht es, wie ich es oft nenne, bei dieser neuen Denk- und Fühlweise um ein Plädoyer für unser Menschsein. Einen Heilungsweg zu gehen und eben nicht einen Weg der Kontrolle bedeutet, sich auf eine sehr tiefe innere Forschungsreise, eine Erkundungsreise zu begeben. Und ich möchte dir gern ein Beispiel nennen, welches ich manchmal anführe, um noch besser beschreiben zu können, was ich eigentlich damit meine. Stell dir vor, du lässt dich auf ein Experiment ein. In diesem wirst du mit einer anderen Person in einen Raum zusammengebracht und ihr beide wisst nicht, wie viel Zeit ihr hier gemeinsam verbringen werdet. Aber es ist klar, dass es eine lange Zeit sein wird. Du wirst in das Zimmer geführt, in dem du auf die andere Person triffst, mit der du eben dieses Zimmer von nun ab teilen wirst. Und schon beim ersten Anblick dieses Menschen empfindest du eine ganz starke Antipathie. Denn diese Person sieht nicht nur sehr verwahrlost aus, sie riecht auch schlecht und macht darüber hinaus keinen einladenden kommunikativen Eindruck. Dein erster Gedanke ist, das geht ja gar nicht. Die soll mir bloß von der Pelle bleiben. Wie kann man sich nur so gehen lassen? Die Tür wird geschlossen und nun bist du mit der verwahrlosten Person allein. Für lange Zeit. Deine innere Ausrichtung ist ganz klar. Ich möchte keinen Kontakt zu dieser Person haben. Die ersten Tage vergehen und du versuchst dich so weit wie möglich von der verwahrlosten Person entfernt aufzuhalten. Auch sie macht übrigens keine Anstalten, dich anzusprechen. Dann vergehen einige Wochen und Monate und du beginnst dich zu fragen, wie es der verwahrlosten Person wohl hier mit dir in diesem Zimmer gehen mag. Aber deine Abneigung ist viel zu groß, um sie danach zu fragen. Irgendwann spürst du den starken Wunsch, mal wieder ein paar Worte mit jemandem zu wechseln, und du denkst dir, wenn ich auf Distanz bleibe und wenn ich ihr nicht zu nahe komme, dann wäre es doch vielleicht in Ordnung, mit ihr ein paar Worte zu sprechen. Ihr kommt in einen kurzen Austausch und du erfährst etwas über sie. So geht es auch die nächsten Tage, bis ihr irgendwann in einem echten Gespräch seid. Euer Reden vertieft sich immer mehr und du erfährst vieles aus ihrer schlimmen Biografie. Langsam spürst du, dass es dir sehr leid tut, was ihr widerfahren ist, und es entwickelt sich in dir ein authentisches Mitgefühl für sie. Je mehr du sie kennenlernst, je mehr du Einblick in ihre Welt erhältst, taucht in dir das Empfinden auf, dass du nicht sicher sagen kannst, ob du, hättest du das erlebt, was sie erlebt hat, nicht genauso in eine heftige Dynamik aus Verweigerung und Resignation gegangen wärst, im Hinblick auf das Thema sich pflegen und sich zeigen. Dann kommt der Tag, an dem es dir seltsamerweise gar nicht mehr so viel ausmacht, ihr nahe zu sein. Dein erfülltes Wissen um ihre Geschichte und das daraus resultierende authentische Mitgefühl lässt dich sie mit ganz anderen Augen sehen. Ja, und dann kommt der Tag, an dem die Tür geöffnet wird. Ein anderer Mensch tritt ein, sieht die verwahrloste Person und sagt laut: Das geht ja gar nicht. Wie kann man sich nur so gehen lassen? Das ist ja unmöglich. Und plötzlich spürst du in dir einen starken Impuls, folgst ihm und sagst laut zu dieser dritten Person: Du hast keine Ahnung, wer sie ist. Du kennst ihre Geschichte nicht und ich erlaube dir nicht, dass du so mit ihr sprichst. So wie es sich bei diesem Beispiel verhält, so verhält es sich, natürlich sehr einfach gesagt, auch mit unseren inneren Anteilen. Kontrolle auszuüben würde bedeuten, Techniken zu erlernen, wie du die verwahrloste Person auf Abstand halten kannst oder wie du sie dazu bringen könntest, anders zu sein, als sie ist, nämlich so, wie du meinst, dass es richtig ist. In dem Fall würdest du versuchen, sie in deine Welt zu ziehen, statt dich in ihre Welt zu begeben. Bei den hartnäckig Verwahrlosten funktioniert diese Kontrolle in der Regel ohnehin nicht. Aber davon abgesehen ist ein echtes Kennenlernen und damit eine innere Entwicklung, ein inneres Reifen deinerseits in der Tiefe nicht wirklich möglich. Der Grund ist, dass in dem Fall dein Antrieb, sie kennenzulernen, vor allem von der tieferen Absicht getragen wäre: Okay, ich widme mich dir, ich lerne dich kennen, aber am Ende musst du schon so sein, wie ich dich haben möchte. Da ich weiß, dass dies bei vielen Menschen häufig zu einem Fragezeichen führt, weil in der Regel angenommen wird, dass es darum ginge, sich mit der verwahrlosten Person in sich, also mit den ungeliebten Persönlichkeitsseiten, abzufinden, möchte ich schon einmal kurz erwähnen, dass es bei dem, wovon ich sprechen werde, weder um Kontrolle noch um einen Freischein oder um eine Pseudo-Akzeptanz geht. Das Entscheidende ist die authentische Begegnung. Wenn du das nicht suchst, wenn dich das nicht ruft, sondern du Beruhigung oder Linderung möchtest, dann ist das völlig in Ordnung. Jeder Mensch hat an dieser Stelle die Freiheit zu wählen. Psychologie und Spiritualität werden dann nur nicht zusammenkommen können. Warum? Weil eines der wesentlichsten Merkmale von Spiritualität ein Ja zum Jetzt ist. Oder, wie ich es oft in anderen Worten sage, Liebe sagt nicht, sei anders, Liebe sagt, sei. Selbst wenn wir ein Nein in uns spüren, würde Liebe Ja zu diesem Nein sagen. Liebe würde nicht versuchen, aus dem Nein ein Ja zu machen. Der innere Weg, von dem ich spreche, wird dich nicht dazu animieren, deinen inneren Widerstand, deine innere Nein-sagende Seite in eine offene Ja-sagende Seite zu wandeln oder die neinsagende Seite in den Griff zu bekommen. Das werde ich ganz sicher nicht tun, denn meiner Erfahrung nach ist das gewaltvoll. Du hast verdammt gute Gründe für das, was du denkst, für das, was du fühlst und für das, was du tust. Und zwar immer. Wie bei dem bildhaften Beispiel mit dem Zimmer geht es vielmehr darum, dass deine neinsagende Seite einen echten inneren emotionalen Landeplatz bekommt. Also eben keine Pseudo-Akzeptanz, sondern einen echten Landeplatz. Und was ich damit genau meine, das wird ebenfalls im Laufe weiterer Podcast-Folgen, die übrigens alle einen individuellen Schwerpunkt haben, noch deutlicher werden. Wenn es um Kontrolle geht, egal in welchem flauschigen Kleid sie sich zeigt, machen wir der Angst in der Tiefe immer wieder deutlich, ich will dich nicht haben. Wir wiederholen dann immer wieder ein Nein zum Jetzt. Deswegen kann über einen Weg, der auf Kontrolle basiert, Psychologie und Spiritualität nicht zusammenkommen. Da können wir neben unserem psychologischen Weg viel meditieren, die Ebenen bleiben dennoch getrennt. Und nicht selten dient sogar das Meditieren dann dem Kontrollmechanismus, beispielsweise wenn wir uns unruhig fühlen und wir meditieren, um ruhig zu werden. In dem Fall dient die Meditation als eine Art Beruhigungspille und unterstützt dann sogar noch das Nein zum Jetzt. Bitte versteh mich nicht falsch. Es ist wunderbar, diese Tools zu haben. Zu wissen, du hast eine Beruhigungspille in deinem Toolkoffer, ist sehr wertvoll. Es verhält sich ähnlich wie bei wiederkehrenden Kopfschmerzen. Wenn die Schmerzen zu groß sind oder andere dringende Gründe es gerade nicht erlauben, dass du dich ihnen widmen kannst, dann ist es richtig und wichtig und auch schlau, eine Kopfschmerztablette zu nehmen. Aber das Entscheidende ist, was machst du dann? Bist du einfach nur froh, dass deine Kopfschmerzen durch die Tablette weg sind und denkst, auch später, nicht mehr darüber nach? Oder wendest du dich zu einem späteren Zeitpunkt, wenn du dich wieder mehr ressourced fühlst, der Schmerzdynamik noch einmal zu? Wenn ich von Psychologie und Spiritualität spreche, dann müssten wir uns ja genau genommen zunächst damit beschäftigen, was ich denn eigentlich darunter verstehe. Wie eben erwähnt, öffne ich dieses größere Feld jetzt aber nicht, sondern fokussiere auf die für mich in dieser Folge relevanten Aspekte. Natürlich bin ich mir darüber im Klaren, dass es die Psychologie oder die Spiritualität nicht gibt, sondern dass es sehr unterschiedlich ausgerichtete psychologische und spirituelle Strömungen und Schulen gibt. Da aber dieses essentielle Ineinandergreifen, von dem ich heute und auch in weiteren Folgen sprechen möchte, unabhängig von den einzelnen psychologischen und spirituellen Ausrichtungen ist, möchte ich dich einladen, mit mir zusammen einen viel grundsätzlicheren Blick auf bestimmte innere Strukturen in uns Menschen zu richten, damit dir eben diese elementare Verbindung von Psychologie und Spiritualität deutlich werden kann. Es gibt dabei viele Aspekte, die man beleuchten kann und die sehr spannend sind, wenn man sich mit ihnen beschäftigt. Zum Beispiel mit dem interessanten Phänomen, dass ein wesentliches Ziel fast aller psychologischen Ausrichtungen darin besteht, unser Ich zu stärken, während fast alle spirituellen Strömungen das Ziel verfolgen, das Ich zugunsten einer transpersonalen Ebene zu überwinden bzw. zu transformieren. Das erscheint ja erst einmal wie ein großer Widerspruch. Dieser Widerspruch bleibt aber nur so lange bestehen, solange wir nicht diesen neuen Blickwinkel, von dem ich eben hier sprechen möchte, einnehmen. Jetzt geht es ja aber erstmal vor allem darum, einen Anfang zu finden, und so würde ich gern erst einmal etwas allgemeiner beginnen und dann im Laufe der weiteren Folgen tiefer einsteigen. Ich glaube, dass heutzutage fast niemand mehr bestreiten wird, dass uns unsere Kindheit prägt. Darüber gibt es zahlreiche Studien, auch gut dokumentierte Langzeitstudien. Häufig nehmen wir an, es ginge dabei hauptsächlich um etwas, das uns in unserer Kindheit verletzt hat. Zum Beispiel die traurige Tatsache, dass wir etwas Elementares nicht erhalten haben. Wie beispielsweise Trost oder eine andere Form von emotionaler Fürsorge, was für uns als Kind so wichtig war. Dass das eine große Bedeutung hat, das stimmt natürlich, klar. Aber entscheidend ist nicht, wie wir uns das, was wir als Kind nicht hatten, heute als Erwachsene in der Gegenwart geben können, sondern entscheidend ist, wie wir uns unseren inneren verwundeten Ich-Seiten annähern. Es ist wunderbar, dass wir heute mehr Wissen über biografische Verletzung haben oder auch mehr Wissen über Trauma haben. Es ist sehr wertvoll, dass man heute weiß, dass es nicht nur offensichtliche Verletzungen aus unserer Kindheit gibt, die unser Leben stark beeinflusst haben, wie zum Beispiel Gewalterfahrungen, die Kinder leider erleiden müssen, sondern dass auch von außen nicht klar erkennbare Verletzungen uns tief erschüttern können. Wie zum Beispiel sich als Kind emotional nicht ausreichend erfühlt, gesehen oder erhört zu fühlen. Auch diese Beziehungsverletzung greift uns innerlich sehr tief an. Sie kann ein Angriff auf unsere Würde sein. Auf die verschiedenen Formen dieser tiefen Verwundungen, nämlich die mittlerweile zum Glück mehr in den Fokus gerückten, bekannteren Traumaarten unserer Kindheit, wie neben dem Schocktrauma auch das Entwicklungs- oder Bindungstrauma, gehe ich hier jetzt nicht in der Tiefe ein, weil es so viel an allgemeinen Informationen dazu schon gibt. Du kannst dich in Büchern oder auch im Internet wirklich sehr gut über diese Traumaform informieren und es lohnt sich auf jeden Fall, das zu tun. Da es in diesem Podcast jedoch um neue Blickwinkel geht, möchte ich auf Traumaformen, wie gesagt, hier jetzt nicht eingehen. Wir werden uns aber in späteren Podcast-Folgen dem insofern noch einmal widmen, da ich das grundsätzliche Wissen um die bekannten verschiedenen Traumaformen sehr wichtig finde, ich aber einige Aussagen, die in Bezug auf das Entwicklungs- oder Bindungstrauma wie selbstverständlich immer weiter übernommen werden und vor allem auch die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden, dass ich dies respektvoll kritisch in Frage stelle. Nun könnte erneut die Frage aufkommen, okay, aber wofür ist denn das so wichtig, dass ich diese Annahmen hinterfrage? Es ist wichtig, weil die Annahmen und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen einen maßgeblichen Einfluss auf die Art und Weise hat, wie wir uns unseren inneren Verwundungen nähern. Und dies wiederum hat einen maßgeblichen Einfluss darauf, in welche Tiefe wir überhaupt gelangen können. Mir ist bewusst, dass das mächtige Worte sind. Und ich meine sie keinesfalls größenwahnsinnig. Ich kann nur immer wiederholen, ich habe kein Interesse daran, andere psychologische Ausrichtungen zu diskreditieren. Menschen, die psychologisch oder auch spirituell mit anderen Menschen arbeiten, unterstelle ich erst einmal, dass sie helfen und unterstützen möchten. Also mein Interesse ist nicht, andere zu diskreditieren, sondern ich möchte respektvoll auf einen blinden Fleck aufmerksam machen. Wenn wir uns erlauben, manche Kernannahmen in Bezug auf biografische Verletzungen, die im Hinblick auf Trauma bisher als Fakt angesehen werden, nicht einfach nur immer weiter zu übernehmen, sondern wenn wir uns erlauben, aus einem anderen Blickwinkel auf uns zu schauen und uns dadurch selbst viel tiefer zu erforschen als bisher angenommen und uns dadurch auch viel tiefer kennenzulernen, dann ergibt sich plötzlich ein vollkommen anderes Bild von uns als Mensch und damit auch eine ganz andere Beziehung zu unseren inneren Verletzungen. Das habe ich nicht nur als ehemals selbst schwer traumatisierte Person erfahren dürfen, sondern auch in meiner jahrelangen traumatherapeutischen Begleitung von Menschen. Ich möchte sogar noch weitergehen und sagen, wie wir uns unseren Verwundungen annähern, entscheidet darüber, ob die Psychologie und Spiritualität tatsächlich fruchtbar ineinandergreifen können oder ob sie an der tiefsten Stelle getrennt bleiben. Die Art, wie wir uns selbst nähern, ist das entscheidende Tor, durch das wir das Ineinandergreifen von Psychologie und Spiritualität überhaupt erfüllen können. Nun könnte man sich erneut eine Frage stellen, nämlich, was hat das Ineinandergreifen von Psychologie und Spiritualität denn ganz konkret mit meinem Alltag zu tun? Warum sollte das für mein Leben denn überhaupt wichtig sein? Die kürzeste Antwort darauf lautet, weil wir sonst aus bestimmten inneren Leidenskreisläufen, ganz gleich, wie sehr wir uns auch bemühen, in der Regel nicht aussteigen können. Vielleicht kennst du folgendes Phänomen. Du bist auf deinem psychologischen Weg unterwegs und vieles in deinem Leben, was dir früher zu schaffen gemacht hat, konnte sich vielleicht schon wandeln oder ist zumindest nicht mehr so massiv vorhanden. Wie zum Beispiel dein emotionales Essen, deine chronische Erschöpfung, deine Schlafproblematik oder Verdauungsprobleme, deine Depression und so weiter. Aber in Bezug auf andere Symptome oder wenn es dasselbe Symptom ist in einer abgeschwächteren Form, bleibst du in einer leidvollen Dauerschleife hängen. Die leidvolle Hartnäckigkeit dieser Symptome macht darauf aufmerksam, dass wir auf einer tiefen Ebene weiterhin unverbunden sind. Der Grund dafür liegt, in dieser ersten Folge jetzt nur ganz kurz erklärt, darin, dass die Erfahrungen, die wir zu Beginn unseres Lebens, also in unserer Kindheit machen, den maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie wir uns mit dem Leben, dem Höheren, mit dem Universum, mit Gott oder wie immer du es nennen möchtest, verbunden fühlen. Unsere Eltern sind nicht nur die Repräsentanz für unsere Beziehung zu uns selbst und zu anderen Menschen, sondern auch die Repräsentanz für die Beziehung zum Leben, zum Höheren, zum Universum oder zu Gott. Hier tiefe Verletzungen erlitten zu haben, bedeutet, dass es eine essentielle Verletzung zum Höheren gibt. Auch das werden wir uns noch genauer anschauen. Und das heißt wiederum, eine Psychologie, die diese fundamentale Verletzung nicht berücksichtigt, kann sich der daraus resultierenden Urunverbundenheit nicht nähern und bleibt dadurch an einem bestimmten Punkt stecken. Und eine Spiritualität, die diese elementare Verletzung nicht berücksichtigt, läuft Gefahr, dass die Spiritualität als Bypass genutzt wird, um den Kontakt zu dieser Verletzung zu entgehen, was in letzter Konsequenz ebenfalls nur einem verborgenen Kontrollmechanismus dient. Anders gesagt, eine Psychologie ohne Spiritualität bleibt genauso unvollständig wie eine Spiritualität ohne Psychologie. Wir können das Geschenk unseres Menschseins, nämlich unsere Vielschichtigkeit, also die Tatsache, dass wir eine körperliche, eine emotionale, eine mentale und eine spirituelle Ebene in uns haben, die von unserer Veranlagung her fruchtbar ineinandergreifen, diese Vielschichtigkeit können wir, meiner Erfahrung nach, nicht vollständig leben, wenn wir dieses nicht berücksichtigen. Das Leben, das Universum, das Höhere, Gott oder wie immer du es nennen möchtest, hat keinen Fehler gemacht. Es hat einen Grund, warum wir inkarnierte Wesen sind. Verkörpert zu sein, hat einen Sinn. Aber uns darauf zu reduzieren, wird uns keinesfalls gerecht. Für diese tiefere Ebene, in der Psychologie die Spiritualität trifft, reicht es also nicht aus, wenn wir zur Therapie gehen und regelmäßig meditieren, so wertvoll dies auch sein kann, also zum Beispiel die Arbeit mit inneren Anteilen oder eine andere Form von Schattenarbeit, denn es besteht die Gefahr, dass die verschiedenen Ebenen in der Tiefe noch immer getrennt bleiben. Das Entscheidende ist, wie gesagt, die Art und Weise der Annäherung. Auch das werde ich in weiteren Folgen noch ausführlich erläutern. So, das war jetzt schon viel an Informationen und deshalb mache ich hier jetzt erst einmal einen Gedankenstrich. Ich hoffe, dass in dieser ersten Podcast-Folge schon etwas Inspirierendes für dich dabei war und freue mich sehr, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Wenn du magst, abonniere gern diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Alles Liebe für dich, wünscht dir deine Maria Sanchez.